hat es geschafft, 90 Minuten Vortrag, ein 3000 Dollar Angebot und die Leute sind aufgesprungen, ja, und sind nach hinten gerannt, um sich dieses Angebot zu sichern. Und ich war dabei und habe wirklich dem Kollegen neben mir sogar noch den Ellbogen so in die Rippen gehauen, ne? Okay, und ich dachte mir so, was passiert hier, ne? Ich darf jetzt 3000 Dollar ausgeben und ich renne sozusagen nach hinten, um das zu buchen. Und das war wirklich so einer der Schlüsselmomente von mir, wo ich dachte, das will ich auch können.
Willkommen beim Finanzen auf Autopilot Podcast, der Schlüssel zu deinem Unternehmenserfolg. Ich bin Matthias Schuler von der Schuler Finance GmbH und wenn du als Agenturinhaber oder Dienstleister mit 7- oder 8-stelligen Jahresumsätzen enorm schnell gewachsen bist, dann kennst du es. Steigende Fixkosten, unvorhersehbare Kontoschwankungen und die entscheidende Frage, wie man Umsatz in echten Gewinn umwandelt. Wenn du nach klaren Strategien und bewährten Lösungen suchst, bist du hier genau richtig. Lass uns gemeinsam deine Finanzen meistern.
So, herzlich willkommen Robert Heinecke. Ich freue mich super, dass du heute bei mir zu Gast bist in meinem Podcast und Video-Interview. Herzlich willkommen und damit auch ganz kurz zusammengefasst, bevor ich das Wort an dich übergebe. Robert ist Gründer der Marketingberatung Leaders Media und hilft Gründern dabei, systematisch Leads und Inbound-Anfrage für ihr Unternehmen über LinkedIn zu erhalten. Also super spannendes Thema. Herzlich willkommen, Robert. Stell dich doch gerne auch so mal selbst in ein paar eigene Worte vor.
Gerne. Matthias, vielen, vielen Dank dir für die Einladung. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Ja. Ich habe das versucht, im Intro sozusagen in der Beschreibung schon so knackig wie möglich zu formulieren. Ich habe das Gefühl, es ist schwierig oder es macht das Leben leichter als Gründer, wenn man viele Leads hat. Die Beobachtung hatte ich zumindest immer, dass das Leben leichter macht, wenn man viele Leute hat, die man anrufen kann oder die vielleicht sogar einen Termin bei einem buchen. Und daraus ist auch am Ende die Idee von Leaders Media am Ende und von uns entstanden, weil ich mit der Zeit dann doch beobachtet habe, dass viele Gründer gerade daran scheitern, dass sie coole Softwarelösungen haben, coole Agenturleistungen haben oder vielleicht auch gute Beratungsangebote haben und sich dann doch irgendwann immer wundern, dass die Leute ihnen nicht die Bude einrennen. Ja. Mhm. Und das beobachte ich immer wieder, dass viele Leute immer noch unter dieser Prämisse irgendwie leben, so ich brauche einfach nur ein gutes Angebot, ich brauche einfach nur ein gutes Produkt und dann kommen die Leute schon. Leider ist das, glaube ich, nur noch die Hälfte der Wahrheit, ist die absolute Voraussetzung, damit man auch gutes Marketing machen kann. Aber dann kommt die andere Seite ins Spiel, dass man auch ein Stück weit nicht nur darüber reden muss, sondern es schaffen muss, wirklich Aufmerksamkeit im Markt zu bekommen und bestenfalls wirklich einen systematischen Lead-Prozess für sich aufzubauen. Und umso mehr ich immer mehr in diese Welt eingetaucht bin, umso mehr habe ich gemerkt, dass super viele Leute da komplett blank sind, ne? Mhm. Und wirklich über die Jahre haben wir uns nicht nur in LinkedIn eingearbeitet, sondern auch in Sales Funnels eingearbeitet. Und das ist halt das Coole, dass wir heute relativ zügig bei unseren Kunden Sales Funnels ausrollen können. Und das hauptsächlich über LinkedIn, weil einfach aus meiner Sicht in der B2B-Welt das die Plattform gerade ist, wo man unterwegs sein sollte. Und das macht einfach unglaublich viel Spaß. Ne? Homosi hat es cool zusammengefasst, glaube ich, ist schwer, arm zu sein, wenn man hunderte Leads hat. Ne? Und das Zitat, ja, es hängt mir immer im Hinterkopf.
Ja, ja, absolut, habe ich letztens bei dir auch gelesen. Also na, ganz kurz auch nochmal zur Story, wie ich jetzt zu Robert Heinecke gekommen. Ich habe ja gerade schon vorausgesagt, dass wir uns kennengelernt haben, kurz vor dem Interview. Finanzen und LinkedIn hat jetzt mal wenig mit zusammenhängend offensichtlich zu tun.
Ja.
Und dennoch fand ich super spannend, dich auch als Gast hier reinzubekommen, weil du bist ja in den letzten Jahren super krass gewachsen, sowohl persönlich als auch businesstechnisch. Und genau darum soll es ja auch heute irgendwo gehen. Du darfst super gern dann auch, was mich vor allem brennend interessiert, auch nochmal erzählen, was so dein Werdegang war. Was hast du denn vor LinkedIn gemacht und wie bist du vor allem auf LinkedIn gekommen, so dass, dass genau das die Plattform sein wird?
Gerne, gerne. Ja, ich habe eigentlich den komplett klassischen BWL-Werdegang. Also ich habe wirklich BWL studiert, 5,5 Jahre, habe währenddessen in der Unternehmensberatung gearbeitet. Und dann bin ich irgendwie durch Zufall und durch gefühlt Unzufriedenheit im Job in diese ganze digitale Welt geschlittert. Mhm. Ich habe einen YouTube-Kanal in Amerika entdeckt, der so Sachbücher zusammengefasst hat und animiert hat. Okay. Und das gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht in Deutschland. Und ich lag irgendwie im Bett und dachte mir so, ey, das kann ich auch. Ne? Mhm. Und habe das wirklich witzigerweise, dieses Projekt gestartet, habe das mit einem Partner zusammen gemacht und der YouTube-Kanal ist relativ groß geworden. Wir sind irgendwie auf 50.000 Abonnenten gewachsen. Und das war so der erste Moment, wo ich so dachte, ey, damit muss man doch irgendwie was machen können. Ne? Irgendwann dann nach 2 Jahren gemerkt, dass leider kein Business Case irgendwie draus geworden ist, aber diese ganze Content-Welt und die Plattform haben mich unglaublich viel interessiert. Dann angefangen mit einem eigenen Podcast, Instagram irgendwie hoch und runter gemacht, Facebook gemacht und irgendwann drauf gekommen, dass gefühlt ich recht gut in Content-Marketing bin, ne? Und ich jetzt eigentlich nur ein gutes Angebot brauche, also Firmen bestenfalls damit helfe, ihre Sachen zu vermarkten. Und habe dann angefangen, so die erste, weil ich recht viel auch 1-zu-1-Beratung gemacht habe und das mich immer ein bisschen genervt habe, so den ersten Online-Kurs ausgerollt. Und da standen plötzlich echt viele Leute auf der Matte, die gesagt haben, ey Robert, zeig uns mal, wie das alles funktioniert. Und dann gab es aber immer diesen Mismatch, weil ich auch aus der Wirtschaft kam, dachte ich mir immer so, Facebook und Instagram macht es halt relativ wenig Spaß. Auch so Podcasts gab so ein bisschen Traction sozusagen, haben sich Firmen angenähert, aber ich habe das Gefühl, sind alles so sehr B2C-lastige Formen. Und dann habe ich mich irgendwann auf LinkedIn angemeldet und war erst nicht so ganz überzeugt, weil irgendwie man konnte eine Firmenseite erstellen und dann ist einfach nichts passiert. Ne? Man konnte keine Leute groß hinzufügen, man hätte irgendwie Ads schalten können. Aber dann bin ich über diese ganz normale Suche nochmal gestolpert. Und die meisten Leute würden jetzt nur, was weiß ich, nach Mathieu irgendwie suchen oder nach Robert suchen. Das Coole ist aber, dass man auch so Sachen eingeben kann, wie zum Beispiel Geschäftsführer Hamburg. Ne? Und das war der Moment, wo es so das erste Mal mit mir Klick gemacht hat, weil auf jeder Plattform bisher es schon alleine unglaublich schwierig war, die Leute zu finden. Ne? Mhm. Und das war der Moment, wo ich so dachte, ey, ist ja wie so das perfekte Telefonbuch. Ne? Also ich weiß noch, wie ich irgendwie 5000 Treffer in Hamburg hatte, so Geschäftsführer. Und ich dachte mir so, was? Die sind alle da. Ich kann die alle mit einem Klick irgendwie hinzufügen, muss das natürlich irgendwie über mein persönliches Profil machen. Und das war der Moment, wo ich so Feuer gefangen habe und es halt auch cool, weil so die Brücke bauen konnte zu wirklich B2B-Gründern und auch Geschäftsführern, die alle eigentlich an diese Zielgruppe ran wollen. Und ich auch in den letzten Jahren realisiert habe, dass die wenigsten erst LinkedIn überhaupt einen Zettel haben, so richtig, ne? Also ich habe das Gefühl, es ist immer noch so, ja, das gibt es irgendwie, aber dass man es wirklich als Lead-Kanal nutzen kann, habe ich das Gefühl, ist immer noch nicht so richtig angekommen. Und das machen wir mittlerweile seit, glaube ich, 4-5 Jahren. Mhm. Haben das jetzt ganz cool auch mit so klassischem Online-Marketing verbunden, weil vieles, was einem jetzt so auf LinkedIn beigebracht, ist halt Content, Profiloptimierung und ein bisschen Direktnachrichten. Aber da weiß jeder, wie viel Aufwand das ist. Und wir haben das jetzt so mit Webinar-Funnels verbunden, mit Lead-Magnets-Funnels verbunden irgendwie. Und da fängt das an, halt richtig Spaß zu machen, weil wir heute unseren Kunden dann wirklich zeigen können, wie sie Inbound-Anfragen über LinkedIn bekommen, wie sie Werbeanzeigen schalten können. Und da fängt das an, halt richtig Spaß zu machen.
Ja, sehr geil, sehr geile Story auf jeden Fall. Auch so, ne, wie man auf das Thema LinkedIn kam. Also ich kenn's auch von meinem Start tatsächlich, so 2020 habe ich mich so mehr und mehr damit beschäftigt, 2021 dann gestartet. Und damals hatte ich auch LinkedIn noch so in Erinnerung, war eigentlich noch nur das LinkedIn, was es jetzt 3 Jahre später oder 2,5 Jahre später ist. War aber nur meine Wahrnehmung damals. Und dann ist es irgendwann so ein bisschen bei mir auf der Strecke geblieben, auch nochmal, na, LinkedIn, Instagram, was machst du denn jetzt eigentlich? Und dann habe ich mich irgendwann für einen Kanal erstmal entschieden. Dann war es YouTube und letztendlich kam ich jetzt aber auch seit 2023, so Mitte des Jahres, habe ich gedacht, LinkedIn, ich lasse da die ganze Zeit Potenzial wirklich liegen. Also ich steige jetzt bei LinkedIn da wieder ein und fokussiere mich auch da drauf. Und im Endeffekt war es bisher die richtige Entscheidung. Jetzt brandaktuelles Thema, würde ich sagen, habe ich auch letztens bei dir gelesen, ist ja das Thema LinkedIn, hat ja scheinbar Änderungen im Algorithmus etc. vorgenommen. Wie stehst du zu dem ganzen Thema? Was sind deine, die Auswirkungen, die du spürst oder vielleicht auch das, was du deine Kunde jetzt empfiehlst?
Ja, also es war wirklich sehr zu bemerken, gerade in den letzten 2 bis 3 Monaten haben fast alle darüber berichtet, dass die Reichweite irgendwie signifikant zurückgegangen ist. Ja. Mhm. Wird alle möglichen Gründe irgendwie haben. Ich habe das Gefühl, dass so ein bisschen Survival of the Fittest sozusagen, dass die Leute, die guten Content machen, jetzt weiter sozusagen Aufmerksamkeit bekommen, dass die Leute, die das aber so amateurhaft machen, halt immer mehr Schwierigkeiten bekommen. Was halt ganz spannend ist, dass ich das Gefühl habe, dass sie es relativ ähnlich wie YouTube gemacht haben. Und YouTube hat irgendwann ja nicht nur auf Click-Through-Rate optimiert, sondern auch auf Watch-Time. Also umso mehr Leute auf der Plattform verbringen, desto besser. Und ich habe das Gefühl, dass auch so ein bisschen die Überschrift von dem Update, was sie jetzt gemacht haben im Algorithmus, dass sie mehr Konversation sozusagen fördern. Also ich habe gerade beobachtet, alle meine Posts, die 10.000 Ansichten bekommen in den letzten Wochen, was für mich immer so eine Hürde ist, das zu knacken und auch unseren Kunden zu zeigen, hey, guck mal, 10.000 Ansichten, damit kannst du schon wirklich arbeiten, waren alles Posts, wo halt fleißig diskutiert wurde darunter. Ne? Und das war auch ganz cool, weil das durch diesen Report von Richard van der Blom, das ist so ein internationaler LinkedIn-Experte, auch bestätigt wurde, dass ein Kommentar 15 Mal so viel wert ist wie ein Like. Ne? Okay. Und das war halt nochmal so super spannend, dass halt Likes so super irrelevant fast geworden sind. Na, man häufig immer so darauf guckt, wie viele Likes hat der Post bekommen. Viel entscheidender ist aber eigentlich, wie viele Kommentare du hinbekommen hast. Und das kann man auch, wenn man pfiffig ist sozusagen und weiß, wie Copywriting funktioniert, kann man da natürlich auch das Glück ein bisschen erzwingen mit der richtigen Headline und auch gerade mit dem richtigen Call to Action darunter. Und insofern haben wir auch das Modell für unsere Kunden sehr dahingehend geschiftet, ne, einfach Themen zu finden, über die sich diskutieren lassen und vor allem auch eine gute Frage am Ende zu platzieren, dass die Leute überhaupt die Chance haben zu diskutieren. Ne.
Okay, super spannend auf jeden Fall. Hast du denn aus deiner Perspektive, hast du gerade von einem internationalen LinkedIn-Profi jetzt, sage ich mal, gesprochen. Ja. Wie stehst du zu dem ganzen Thema? Also du hast ja LinkedIn ja auch, hast du alles Learning by Doing gemacht? Hast du dir da auch dann anfangs Hilfe geholt und jetzt auch diese ganzen Updates etc.?
Das Verrückte ist, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich kam damals aus der Instagram-Welt, wo so das Bild immer sehr führend war und der Text das zweite. Das Format sozusagen habe ich aber sehr intuitiv sozusagen übernommen für LinkedIn und ist dann witzigerweise sehr schnell irgendwie der Standard auf LinkedIn geworden, war das verrückt. Ich weiß so viele Leute, die irgendwann das Format übernommen haben und ich habe das wirklich sehr intuitiv gemacht und habe es gemacht, bis wir dann irgendwann angefangen haben, wirklich systematisch zu testen, ne? Weil natürlich dann so Fragen kommen, was ist mit Videos, was ist mit Text, was ist mit Umfragen und sowas alles und haben angefangen, das wirklich Woche für Woche auch systematisch zu testen. Ja. Irgendwann dann entlang des Weges habe ich angefangen, mir auch irgendwie, keine Ahnung, Kurse dazu zu kaufen und jeder auch gerade im internationalen Bereich hat nochmal irgendwie eine andere Perspektive ein Stück weit irgendwie reingebracht. Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, irgendwie seine eigene Erfolgsformel zu finden und nicht so viel sozusagen sich abzugucken. Und das ist auch das, was wir unseren Kunden irgendwie so empfehlen. Guck mal, das sind die Formeln, die dir helfen, um relativ schnell Reichweite mit deinem Content zu bekommen. Aber bestenfalls findest du auch deine Formate, die für dich sehr leicht irgendwie dir fallen und gleichzeitig viel Reichweite bekommen. Weil ich glaube, nur dann hält man das auch lange durch und kriegt am Ende auch gutes Feedback da drauf.
Ja, absolut. Ich denke, dass die Einzigartigkeit von jedem Einzelnen da einfach auch weiterhin gewahrt werden darf. Ne? Ich meine, unterm Strich sieht man ja, was dabei rauskommt, wenn Copycats unterwegs sind. Ja, es bringt dir ja nichts, jemand anderes vorzugaukeln. Du strahlst ja dann auch gar nicht mehr deine Persönlichkeit etc. aus. Ne?
Ja. Und das ist wirklich das, was man auch beobachtet und was auch jeder sieht. Also ich mache mir immer den Spaß, es gibt ganz viele LinkedIn-Berater mittlerweile. Ja. Immer wieder, wenn jemand in einem Feed auftaucht, gucke ich, ob er unseren Kurs, unseren kleinen mal gekauft hat. Und ich würde sagen, in 9 von 10 Fällen haben die alle unseren kleinen LinkedIn-Kurs mal durchlaufen. Okay. Und haben sich dann damit selbstständig gemacht. Ja. Was mich am Ende auch freut, weil ich glaube, der eine oder andere baut sich damit eine coole Selbstständigkeit auf. Aber wie du selbst sagst, die meisten merken nach 3 bis 6 Monaten, dass dann doch tougher ist, als man irgendwie denkt. Und diejenigen, die das wirklich ernst meinen, werden dann auch noch Jahre später das Thema irgendwie machen und insofern, muss man das immer im Hinterkopf behalten.
Da trennen sich dann auch wieder die Spreu vom Weizen.
Voll,
absolut. Okay, Robert, und LinkedIn jetzt, hattest du ja vorhin gesagt, da ist ja irgendwie noch so viel Potenzial offen, auch für die Zukunft. Ja. Wenn du jetzt mal die LinkedIn-Entwicklung aus den letzten Jahren betrachtest, seit du am Start bist und jetzt mal noch in die Zukunft schaust, wo siehst du LinkedIn da in Bezug auf die B2B-Welt, was wir da alles noch möglich werde.
Also wenn ich das sehe, auch mit den Profis, mit denen wir zusammen arbeiten, irgendwie wirklich gestandenen Softwaregründern und Agenturgründern, die 10, 20, 30 Mitarbeiter haben, teilweise 50 Mitarbeiter und so. Und wenn ich sehe, dass die meisten davon noch nie gehört haben, gefühlt, Best Case sozusagen vielleicht schon regelmäßig posten, dann sehe ich da enormes Potenzial. Und das ist, glaube ich, auch das, was jetzt gerade passiert. Und das ist auch das, worauf ich zum Beispiel in unseren Trainings jetzt in der nächsten Zeit einen Fokus legen werde, dass halt nicht das Ganze entschieden wird auf LinkedIn, auf der Plattform, sondern eher, was machst du dahinter? Also auch da haben wir in den letzten Jahren immer weiter perfektioniert, wie man zum Beispiel richtige Webinare hält, wie das E-Mail-Marketing dahinter aussehen muss, weil man einfach mit Sales-Zyklen von 6 bis 12 Monaten zu kämpfen hat. Es gibt wenig B2B-Angebote und auch Branchen, wo man weniger oder kürzer sozusagen zu arbeiten hat. Und man muss halt eine gigantische Vertrauenslücke schließen. Ich glaube, das ist den Leuten noch gar nicht so klar. Sie denken immer irgendwie, was weiß ich, LinkedIn funktioniert nicht oder ihr Angebot funktioniert nicht. Aber häufig fehlt einfach ein gigantisches Vertrauen, weil die Leute einen halt nicht kennen. Ne? Ja. Und das Coole ist, dass gerade wir so über Vorträge, so digitale Vorträge, haben ein cooles Format da entwickelt, wo man wirklich innerhalb von einer halben Stunde bis Stunde unglaublich viel Vertrauen aufbauen kann, sein Konzept vorstellen kann und dann plötzlich Anfragen über LinkedIn kommen, weil man einfach diese Vertrauenslücke geschlossen hat. Aber da gehört natürlich, und das ist auch das Coole, was uns, glaube ich, von vielen anderen unterscheidet, diese Kompetenz in Webinaren gehört dazu. Weil ich glaube, da habe ich mich so ein bisschen besessen auch in den letzten Jahren reingearbeitet, weil ich weiß nicht, ich saß irgendwann mal in Las Vegas bei Russell Brunson, dem Gründer von ClickFunnels, saß im Publikum mit 8000 Leuten, Und das Video gibt's immer noch auf YouTube. Absolute Empfehlung. Wirklich, er hat es geschafft. 90 Minuten Vortrag. Ein $3,000 Angebot und die Leute sind aufgesprungen, ja, und sind nach hinten gerannt, um sich dieses Angebot zu sichern. Und ich war dabei und habe wirklich dem Kollegen neben mir sogar noch den Ellbogen so in die Rippen gehauen, ne? Okay, und ich dachte mir so, was passiert hier, ne? Ich darf jetzt $3,000 ausgeben und ich renne sozusagen nach hinten, um das zu buchen. Und das war wirklich so einer der Schlüsselmomente von mir, wo ich dachte, das will ich auch können, ne? Ja. Und mache das irgendwie seit 5 Jahren, halte ich regelmäßig irgendwie Leichttrainings und auch Webinare und Vorträge und so. Und wirklich vielleicht vor 2 bis 3 Jahren habe ich das erste Mal geknackt, dass Leute auch so live buchen. Mhm. Und seitdem gab es irgendwie kein Zurück mehr, weil nicht nur hat es so unglaublich viel Spaß gemacht, sozusagen, dass für uns funktioniert. Aber dass ich heute unseren Kunden auch wirklich ein Template an die Hand geben kann und sagen kann, guck mal, so musst du den Vortrag aufbauen, damit er am Ende konvertiert. Und jetzt halten sie das Ding 1-2 Mal und dann funktioniert das. Und das ist halt extrem cool, weil es eine krasse Abkürzung ist, um wirklich systematisch Inbound Leads zu bekommen.
Ja, auf jeden Fall. Okay, sehr geil, Robert. Also herzlichen Glückwunsch erstmal dazu, ne, dass auch bei dir die Kunde aufspringe und dir sozusagen die Bude einrennen. So.
Ja.
Das ist richtig cool.
Du, war ein langer Weg, ja.
Ja, das denk ich mir, ja. Wie sieht das bei dir aus hinter LinkedIn? Also LinkedIn ist sozusagen deine Eintrittsplattform oder wie kann man sich das vorstellen?
Ich habe witzigerweise das, was du gemacht hast, auch gemacht. Wir waren irgendwie an dem Punkt, dass wir auch das Gefühl haben, wir sind irgendwie an allen Plattformen und alle machen wir irgendwie nur halbherzig. Mhm. Und ich weiß nicht, vor 5 Jahren muss das gewesen sein, haben wir auch gesagt, ey, wir gehen all in bei LinkedIn. Haben unseren Podcast eingestellt, haben YouTube eingestellt, haben Facebook aufgehört, haben uns bei Instagram wirklich abgemeldet. Es war eine der besten Entscheidungen, die wir wirklich machen konnten, weil ich habe das Gefühl, auch wenn man das sozusagen sagt, was weiß ich, LinkedIn ist meine Hauptplattform und ich nehme den gleichen Post und poste ihn bei Instagram, es zerhagelt dir immer noch den Fokus. Ne?
Ja, ja.
Und dann haben wir wirklich, glaube ich, 3 Jahre nur LinkedIn gemacht, nichts anderes. Mhm. Und auch heute ist es sozusagen noch unser primärer Kanal. Was wir halt beobachtet haben, dass halt Longform-Content schwierig ist auf LinkedIn. Ne? Also sowas wie zum Beispiel so ein Interview wie hier würde sich keiner auf LinkedIn irgendwie anhören.
Ja.
Und insofern haben wir dann irgendwann YouTube und Podcast eigentlich nur als Add-on dazugeschaltet. Ne? Also ich habe keine krassen Ambitionen, so innerhalb von YouTube irgendwie zu wachsen. Natürlich versucht man es. Bei Instagram zum Beispiel überhaupt nicht, auch beim Podcast nicht, sondern ich sehe einfach LinkedIn als so das Zugpferd. Wenn die Leute in tiefere Inhalte gehen wollen, dann springen sie von LinkedIn ab. Und das Tandem funktioniert halt ganz cool. Ich hoffe, dass du das auch machst, zu jeder deiner Podcast-Folge einen LinkedIn-Post, ne? Weil das eine coole Möglichkeit ist, um die Leute rüberzukommen.
Ne? Ja. Tatsächlich schon.
Perfekt.
Da deine Erfahrung raus. Also, ne, ich mache ja auch, ich habe einen YouTube-Kanal, ich habe einen Podcast-Kanal. Die Posts gehen raus sozusagen. Aber was passiert mit der Reichweite? Gibt es da wirklich aus deiner Sicht so Einschränkungen, wenn du auf andere Plattformen auch nochmal verweist? Weil beispielsweise bei Instagram ist es ja auch so, Instagram will ja, dass du auf der Plattform bleibst oder YouTube.
Ja. Was ist das Gleiche ist bei LinkedIn auch. Ja. Also wirklich, ist, glaube ich, in dem Report jetzt auch bestätigt worden, dass du Reichweiten-Drop von irgendwie 50% hast, wenn du einen Link reinpackst. Mhm. Der Workaround ist halt einfach, das in die Kommentare zu packen. Ne? Da kann es passieren, dass LinkedIn das ausblendet, aber ist immer noch besser, als das in den Post zu packen. Und das muss ich auch lernen. Es ist nicht ganz einfach, die Leute für den Klick sozusagen zu begeistern. Ne? Mhm. Also man denkt immer, man macht irgendwie ein Bild vom Podcast oder vom Interviewgast und fertig. Aber da gehört schon ein bisschen was dazu, wirklich die Leute drauf heiß zu machen, dann wirklich in die Folge reinzuhören. Ja. Aber ist die beste Chance, Leute in den Podcast zu bekommen, weil ansonsten ist es halt nicht ganz einfach, dass die Leute den Weg dahin finden. Ne?
Ja, da darf ich mir noch was Spannendes überlegen für dieses Interview hier.
Ey, gerne.
Geil, aber ich glaube, da ist es nicht schwer, was zu finden, so, ne? Bei dir, Robert. Ja, ist richtig cool. Und hinter LinkedIn habt ihr dann, also ne, YouTube.
Ja.
Hast du dann verschiedene Funnels nochmal aufgesetzt? Also nicht Webinar und Evergreen etc.?
Ja, wir haben eigentlich 3 Funnels, die sehr gut sozusagen funktionieren. Mhm. Wir haben einen Lead Magnet Funnel sozusagen, wo die Leute sich eintragen können und unsere Algorithmus-Checkliste sich runterladen können. Das ist eigentlich am Ende, um die E-Mail-Liste sozusagen zu erweitern. Dann gibt es einen Workshop-Funnel, wo wir so einen kleineren Workshop sozusagen machen für 2-3 Stunden mit ausgewählten Leuten aus unserer Zielgruppe zusammen und wirklich so zusammenarbeiten. So einmal pro Monat machen wir das eigentlich.
Ja.
Und dann gibt es den, ich glaube, das ist so unser Steckenpferd, unser Vortragsfunnel. Das Ding halte ich zum Beispiel auch kalt in Werbeanzeigen, weil wir da unser sozusagen Frontend-Angebot, unsere Social Leads Academy direkt verkaufen. Und das war wirklich auch super spannend zu lernen, auch sozusagen in den Marketing-Olymp, glaube ich, aufzusteigen, dass Leute, die noch nie was von mir vorher gehört haben, innerhalb von 60 bis 90 Minuten irgendwie 300 bis 500 Euro ausgeben, na, für sozusagen den Kurs. Und das war halt super spannend, das auch zu lernen. Und ich mittlerweile, glaube ich, 4 bis 6 Trainings pro Monat auch live halte, um einfach immer zu testen, was funktioniert und was nicht. Und auch unseren Kunden dann am Ende zu zeigen, hey, guck mal, wenn du einen Workshop pro Monat hältst, ne, und das sind eigentlich die Daten dahinter, die ganz spannend sind, lad 10 bis 15 Leute aus deiner Zielgruppe ein über LinkedIn. Ne, wir zeigen dir, wie du an die Leute rankommst, wie du sie richtig einlädst. Da sitzen dann 10 Leute, die verbringen 2 bis 3 Stunden zu deinem Thema mit dir. Bestenfalls sozusagen konvertierst du 2 bis 3 da draus. Und wenn dein Kernangebot um die 10.000 kostet, dann hast du da pro Vortrag oder pro Workshop 20 bis 30.000 abgeschlossen. Ne? Und wenn du das dann mal irgendwie 12 rechnest, ist das halt, glaube ich, der entspannteste Akquiseprozess, den ich jemals gehört habe. Ja. Also wirklich immer, wenn Kunden das irgendwie machen und durchführen und meine Robert, ich bin jetzt irgendwie bei der zweiten Runde, habe 3 Anfragen und einer ist jetzt schon abgeschlossen. Ich habe einfach, keine Ahnung, Workshop 3 Stunden gehalten und jener hat jetzt ein 10.000 Euro Angebot angenommen. Wie geil ist das denn? Ja. Ja. Aber ich glaube, das ist so letzte Reihe Lebenseinstellung in der Schule, ne? Das mir irgendwie immer leicht machen wollte. Und ich glaube, das ist so der leichteste Weg, um Akquise zu machen. Ne?
Ja, super geil. Weil das ist ja letztendlich auch wiederum, ne, das, was dich auch wieder von anderen abhebt. Andere warten dann ab und du suchst dir einfach den kürzesten Weg von A nach B und setzt es dann so um, ne?
Und ich glaube, jeder ist sogar in dem Spiel, ne? Die meisten haben zum Beispiel schon Workshops, was es sich an Interessenten verkauft und dann einfach 10 Leute zusammen zu bekommen. Das Wichtige ist halt wirklich der Inhalt des Workshops. Da sehe ich immer wieder den Fehler, dass die meisten Leute da so den Leuten eigentlich erklären, wie es genau funktioniert. Und das ist so der größte Fehler, dass die Leute dann rausgehen und sagen, hey, ich habe jetzt alles, was ich wissen musste und setze es selber um. Ne? Ja. Und das machen meistens Interessenten so 1-2 Mal und dann meinen sie, okay, Robert, zeig mir mal vielleicht, wie ich den Workshop aufbauen muss, damit die Leute danach auch eine Anfrage stellen. Und ich sage, ja, gerne. Zeige ich dir, da kommt dann unsere Kompetenz ins Spiel.
Also für jeden, der das braucht, würde ich dich auch weiterempfehlen.
Super, super gerne. Okay. Ja, weil ich es mich nicht jedes Mal freut, was ich auch alles gemacht habe, um irgendwie Aufträge und Kunden zu gewinnen. Da denke ich mir, wie entspannt das mittlerweile geworden ist, davon keinem erzählen. Na.
Ja, absolut. Robert, lass uns noch über Wachstum sprechen. Magst du mal so ein bisschen von aus deiner Unternehmerperspektive berichten? Hast du Mitarbeiter? Ja. Wie bist du aufgestellt? Wie ist das bei dir so gewachsen in den letzten Jahren?
Ja, ich glaube, wir sind ja jetzt um die 8 Leute. Ja, ich glaube, halb ist sozusagen Vollzeit, das andere sind mehr Freelancer. Ja. Ich glaube, das war das große Learning. Wir haben in den letzten 3 bis 4 Jahren fast immer um 1 Million Jahresumsatz gemacht, alleine über LinkedIn fast. Es ist aber nie so viel übrig geblieben, wie ich eigentlich wollte. Ja. Also ich glaube, ich habe immer sehr gut bewiesen, dass ich verkaufen kann und dass wir auch Werbeanzeigen etc. sozusagen verstehen. Und das ist auch das große Ziel für dieses Jahr, wirklich Profit am Ende zu lernen, ne, und wirklich zu verstehen, worauf es da ankommt. Mhm. Und das hat auch dazu geführt, dass wir wirklich unsere Personalstruktur nochmal deutlich verschlankt haben und jetzt wirklich auf Angebote konzentriert haben, die sehr skalierbar sind, ne, wo man wirklich einen größeren Profit hat. Weil das ist eigentlich das, was ich hinbekommen will. Ne. Ich will gute Arbeit für die richtigen Leute machen und am Ende soll irgendwie genug übrig bleiben. Und ich glaube, das ist so die große Überschrift, die ich ja habe. Weil man muss wirklich sagen, die größten 2 Kostenblöcke, die wir haben, ist Personalkosten und vor allem auch Ads. Mhm. Wenn man irgendwie 20.000, 30.000 Euro pro Monat für Werbeanzeigen ausgibt, dann ist das schon immer so ein leichter Tanz mit dem Teufel. Ne? Ja. Weil wenn das mal im Monat nicht funktioniert, dann geht dein Gewinn auch irgendwie relativ zügig flöten. Und das will man ja irgendwie vermeiden.
Ne? Ja, absolut, absolut. Ja, also dahingehend, klar, Personal, hast du dann auch festes Personal oder sind es auch Freelancer, die für dich arbeiten?
Nee, wir haben sozusagen 3 Vollzeitmitarbeiter habe ich und ich glaube, der Rest, die anderen 4 sind Freelancer. Ja. Ist aber auch wirklich darauf gekommen, wir waren schon mal deutlich größer, wir waren über 10 Leute, auch mal deutlich mehr Vollzeitmitarbeiter. Ich habe gemerkt, dass wirklich auch gerade Freelancer in vielen Bereichen einfach die bessere Lösung sind, weil sie günstiger sind und einfach teilweise viel bessere Arbeit liefern. Ne? Und insofern gerade, was weiß ich, so Admin-Aufgaben, virtuelle Assistenz und so ist etwas, was ich irgendwie nie wieder anders machen würde. Ja. Dann in dem Sales-Bereich ist ja auch relativ gängig, dass alle Leute, die closen, irgendwie meistens auch Freelancer sind. Und das auf der Consulting-Seite sozusagen, die Beratung, da habe ich fest angestellt und damit bin ich auch relativ happy. Ne?
Yes, geil. Also immer noch bei der Größe natürlich immer noch schlank gehalten, sage ich mal. Also
voll, aber es sind immer noch Personalkosten, die jeden Monat, wo man sich so denkt, ey, das ist immer noch eine Stange Geld, ne?
Ja, ja, natürlich. Und, ja. Und gleichzeitig könntest du es aber niemals allein erledigen. Ja. Also bringt dir natürlich auch dann wieder den Vorteil.
Und ich glaube, das war ein großes Learning, was ich echt nur jedem mitgeben kann, der jetzt diese Podcast-Folge sieht oder hört, dass ich mich sehr in diese Richtung verrannt habe, sozusagen mehr Mitarbeiter, mehr Wachstum ist besser. Ne? Mhm. Irgendwann bin ich wirklich drüber gestolpert über Ali Abdal, ist so ein YouTuber, und der meinte, er hat irgendwie immer geguckt, dass er Produkte hat, die eine extrem hohe Marge haben und wenig Aufwand haben. Ne? Ja. Und ich habe halt gemerkt, die Produktstrukturen, die Angebote, die wir hatten, sind das Gegenteil davon. Ne? Ich brauche verdammt viele Leute im Sales, ich brauche viele Leute in der Beratung, und am Ende die Marge will ich mir gar nicht ausrechnen, wenn ich drauf geguckt habe.
Ja.
Und das hat es für mich so geschiftet, weil ultimativ sozusagen ist Profit das Entscheidende, und habe gemerkt, mehr Mitarbeiter ist an dieser Stelle halt keine Erfolgskennzahl, sondern irgendwie, dass genug übrig bleibt und ich Freude habe. Und ich noch gemerkt habe, insgesamt unternehmerisch, dass ich keine Freude an Management habe. Ne? Mhm. Also ich glaube, da scheidet sich auch so ein bisschen der Weg, dass manche Leute sagen, hey, ich habe voll Bock auf Leadership und auf Team etc.
Ja.
Ich gar nicht. Ne? Ich bin froh, dass ich Leute habe, die alle super selbstständig arbeiten. Ne? Mit denen checke ich auch gerne ein, gebe denen alle Aufgaben, was ich brauche. Aber ich selbst einfach zu gerne Sachen baue, entwickle, Content erstelle und das wirklich 2 Jahre auch drunter gelitten habe, weil ich nur Management gemacht habe und todunglücklich war. Ne?
Ja, absolut. Ne? Das spricht ja dann völlig auch dafür, dass du eher der kreative Typ bist.
Voll.
Ja. Also, kennt die 4 Persönlichkeitsrichtungen. Hast du da eine Farbe für dich? Hast du dich damit beschäftigt?
Ja, ich habe die alle mal irgendwie hoch und runter gemacht. Ich glaube, bei den Farben, da bin ich als einziges irgendwie blank. Ich glaube, bei den 16 Personalities bin ich irgendwie sowas, was Steve Jobs oder so war, irgendwie der Diktator oder so. Aber das war auch irgendwie recht schwankend, das Ganze.
Ja. Ja.
Aber das wirklich für sich zu lernen, ich habe das Gefühl, da wird wenig drüber geredet. Ne? Weil ich habe das Gefühl, es wird auch gerade beim Thema Skalierung immer noch dieses Modell so gepredigt, am Unternehmen zu arbeiten, ne, und nicht im. Und jetzt sind wir aber, habe ich das Gefühl, in einem ganz anderen Zeitalter, weil selbst der Shopify-Gründer, ja, die 5 Milliarden machen, sagt, ich bin in den tiefsten operativen Prozessen jeden Tag. Ne? Mhm. Und jeder Unternehmer, der mir erzählen will, dass er am Unternehmen arbeitet, macht irgendwas komplett falsch. Ne? Mhm. Und ich dachte mir, so ist so spannend, weil auch Russell Brunson zum Beispiel, die sind so schnell auf 100 Millionen gewachsen, weil er meinte, ich habe halt kein Marketing-Team, wo ich erstmal 3 Iterationsschleifen sozusagen drehen muss, sondern ich baue, launche jeden Funnel selber. Ne? Und das hat mein Modell auch nochmal so umgeworfen, weil ich glaube, ganz viele noch auf diesem alten Weg unterwegs sind. Ich suche mir jetzt irgendwie meine Mitarbeiter und dann wird das alles. Mhm. Aber ich glaube, die Zeiten haben sich da ein bisschen gedreht.
Ne? Ja, absolut. Und vor allem natürlich auch eine gewisse Wertevorstellung, Wertestruktur. Das ist auch ein super interessantes Thema. Wenn du jetzt auch sagst, du willst eigentlich gar keine Mitarbeiter, weil du dann nicht mehr kreativ sein kannst, weil du dann nicht mehr da eintauchen kannst in deine eigene Welt, die du dir ja so geschaffen hast mit LinkedIn und mit dem ganzen Marketing, da einfach zu schauen, was denn persönlich für einen passt.
Ja? Voll. Und da ist mein oberster Wert sozusagen einfach Freiheit, das habe ich gemerkt. Ne? Und ich glaube, da gibt es einfach viele, die das auch sozusagen haben, aber ihnen noch gar nicht so bewusst ist. Und darauf optimiere ich alles. Ne? Also dafür würde ich auch auf jeden zusätzlichen Euro irgendwie verzichten, solange ich meine Freiheiten habe und irgendwie ein profitables Unternehmen. Und ich glaube, das für sich selbst zu realisieren, ist so wichtig, wofür man das eigentlich macht.
Ne? Ja, absolut. Diese Frage, wieso tatsächlich, die stelle ich mir auch immer wieder. Ne? Wieso? Ja. Und das ermöglicht mir dann auch wieder diesen Weitblick zu bekommen. Weil manchmal sieht man ja, ich sage jetzt mal, Blaupausen, wie es funktionieren soll. Aber dass das natürlich nicht zu jedem passt oder nicht genau übergestülpt werden kann, das realisiert man ja erst später, sage ich mal, wenn man schon auf diesem Weg war. Und da gemerkt hat, das ist doch nicht die richtige Richtung gerade.
Und ich habe wirklich das Gefühl, gerade so, keine Ahnung, in der Generation meiner Eltern, irgendwie so Mitte 60 und so, geht das jetzt ziemlich los, dass viele irgendwelche Krankheiten haben und auch schon die ersten sterben. Ne? Mhm. Und ich war so, es ist so ein großer Trugschluss, dass wir viel Zeit haben. Und ich meinte auch zu meiner Frau irgendwie so, was wäre, wenn wir nur noch 2 gute Jahre haben? Ne?
Ja.
Also, dass man wirklich unter dieser Prämisse irgendwie lebt, das Leben ist fucking kurz. Ne? Und das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel im Winter nach Spanien gezogen sind, weil ich auch meinte so, für kein Geld der Welt würde ich im Winter heute noch in Hamburg sitzen. Ne? Also wirklich, ich habe das ein Jahrzehnt gemacht, ne? Und frag mich heute, wie wirklich Kumpels auch von mir da monatelang sitzen können. Ne? Alle auch deutlich erfolgreicher sind unternehmerisch in der finanziellen Dimension. Und ich denke mir so, die können es mir sonst welche Summen anbieten. Ich würde niemals da wieder hingehen. Weil ich glaube, es einfach so wichtig ist, auch wenn man diese verrückten Ziele hat, dass jeder einzelne Tag einfach man schon noch genießen sollte.
Ja, definitiv, Robert, da sagst du was. Also ich meine, du kennst die Story wahrscheinlich nicht, aber ich habe dir ja mal geschrieben gehabt, als ich den Post mit Spanien gesehen hatte. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Da habe ich dir ja noch gesagt, hey, ich sehe das genauso wie du. Ganz ehrlich, die Winterzeit, die kann man irgendwo anders besser genießen.
Voll.
Und dann auch die Philosophie zu haben, halt auch sein Unternehmen so aufzubauen, dass du von überall aus trotzdem diese Ziele erreichst, die du dir gesteckt hast. Ja, why not? Ne? Ich glaube einfach, dass es eine Philosophiefrage ist. Und viele da noch kein wirkliches Bewusstsein drüber entwickelt haben.
Und halt auch Mut dazu gehört, ne? Das muss man wirklich sagen. Also viel Glück gehabt, auch mit meiner Frau, die ja hier sozusagen Familie auch hat in Spanien. Ich glaube, das hat vieles irgendwie erleichtert.
Ja.
Aber ey, keine Ahnung, mit ihr spreche ich da auch immer wieder drüber, dass ich das Gefühl habe, ey, wir haben dieses eine Leben und irgendwie, ja, ist man irgendwie schon ganz gut aufgestellt, aber irgendwie muss man, glaube ich, noch mehr auf die Pauke irgendwie hauen. Haben auch überlegt, in den nächsten Jahren irgendwie nochmal für 3 Monate nach Texas irgendwie zu gehen. Weil ich das Gefühl habe, zum Beispiel, keine Ahnung, vieles von dem Zeug, was ich feiere, kommt alles aus Amerika. Ne? Mhm. Ich habe immer das Gefühl, man ist irgendwie so am Ende des Flusses so, ja, hier entsteht es an der Quelle und dann kommt es irgendwie so, keine Ahnung, ein paar Monate später bei uns an. Ich habe das Gefühl und meinte zu ihr, wir müssen irgendwie da nochmal an die Quelle und da mal eine Zeit gelebt haben. Ne?
Yes, auf jeden Fall. Geiles Ziel auf definitiv.
Ja, Robert. Das mal ausprobieren.
Ne? Sehr geil, ja. Und mal abgesehen davon, ne, dass es eine Lebensvorstellung ist, da nochmal der Switch nochmal zurück zum Stichwort Profit.
Ja.
Na, und da ist ja irgendwo ständig eine Waage zu finden. Also ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber diese Waage zwischen, hey, ich will meine Lebensqualität, ich will meine Ziele erreichen und gleichzeitig ein profitables Unternehmen aufbauen, was ja unser Ziel letztendlich auch ist.
Ja.
Hast du da für dich eine bestimmte Art mit diesem, ja, mit diese drei Spagatfelder, sage ich mal, umzugehen? Hast du für dich spezielle Routine? Hast du Rituale, die du dir geschaffen hast, außer im Winter in Spanien zu sein?
Ich glaube wirklich, da bin ich über einen Freund von mir, der hat mich mal eine Zeit sozusagen im Personal Training begleitet und der meinte, hey Robert, wir müssen eigentlich nur diesen perfekten Tag kreieren, ne, vom Essen her und Ernährung und Sport her. Und diesen Gedanken fand ich so geil, ne, weil wenn du sozusagen den im Hinterkopf hast und dich daran hältst, dann wirst du immer fit sein. Und ich habe das Gefühl, ich habe irgendwann auch diesen nachgedacht, ich glaube 90% unserer Zeit verbringen wir halt irgendwie mit Alltag, ne? Also ich glaube, wir überbewerten irgendwie die Urlaube und die Events, die es alle so gibt, aber 90% wird halt Alltag sein.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, das war auch so die große Prämisse, die ich mir irgendwie gebaut habe, so wie sieht mein perfekter Alltag aus, ne? Und das sozusagen hier zum Beispiel in Spanien, keine Ahnung, ich kann in der Mittagspause am Meer sitzen und irgendwie was essen und Kaffee trinken, nachmittags kann ich in den Bergen irgendwie Motorrad fahren gehen, ne? Und wenn ich joggen gehen will, kann ich das auch irgendwie in den Bergen machen, wenn hier noch irgendwie eine Stunde vom Skigebiet entfernt und es gibt einfach wahnsinnig viele Sachen, die man irgendwie so outdoor-technisch machen kann, die ich zum Beispiel auch gar nicht in Hamburg irgendwie hätte groß machen können. Und ich habe das Gefühl, das war so eine Brille da drauf. Und ich glaube, so dieses Profit-Thema kam auch ein bisschen daher, dass ich mir, glaube ich, relativ früh ein vernünftiges Gehalt auch in der GmbH immer ausgezahlt habe und einfach keine Notwendigkeit groß war, dass viel Gewinn übrig bleibt, ne? Und ich habe das Gefühl, gerade in den letzten Monaten musste ich das so ein bisschen für mich auch irgendwie erzeugen, dass ich gesagt habe, ey, was könnte ich denn eigentlich mit dem Profit irgendwie machen, ne? Mhm. Dass so eine Notwendigkeit erstellt, weil mit dem Gehalt, was ich habe, bin ich super happy und können wir super sozusagen leben, ne? Und ich glaube, das war einer der Punkte, wo ich gemerkt habe, wenn ich nicht da selbst irgendwie Notwendigkeit erzeuge, dann wird das immer irgendwie so laufen, ne?
Ja.
Okay. Und jetzt habe ich so ein paar Metriken für mich gebaut und auch noch irgendwie so ein paar verrückte Sachen mir irgendwie als Ziel gesetzt, wo man denkt, hey, da braucht man schon viel Profit, ne? Es muss losgehen.
Ja, geil. Und dafür hast du mir erzählt, dass du ein richtig geiles System dafür eingeführt hast bei dir, anhand von einem Buch, das dich richtig profitabel werden lässt, ne? dass deine GmbH sozusagen in neue Sphäre katapultiert, wenn man es richtig umsetzt und durchführt. Magst du darüber vielleicht auch nochmal den Tipp raushauen, weil ich fand es echt geil tatsächlich.
Gerne. Da hast du aber gut aufgeladen, ey. Muss ja liefern. Ne? Also ganz große Empfehlung wirklich zu dem Buch Profit First. Ich habe es lange abgetan und ich bereue es ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, es war so ein Buch, wo der Titel das Beste ist. Ne? Und man so, okay, Gewinn ist das Erste und daran muss man sich kümmern. Aber wirklich, das Buch schafft es und ich habe auch so eine Zusammenfassung nicht nur für mich gemacht, sondern auch auf meinem YouTube-Kanal. Wer zu faul ist, das sozusagen selber durchzulesen, kann sich das mal angucken. Aber so 43 Learnings irgendwie mitgenommen und viele coole Sachen sozusagen, was auch an Profit möglich ist, wie man irgendwie ein schlankes System sozusagen aufsetzt. Und die einfachste Idee, die er sozusagen mitgibt, ist, er hat mich in vielen Dimensionen erwischt, dass erstmal Profit nichts ist, was am Ende des Jahres irgendwie ein einmaliges Event. Und ich hatte immer das Gefühl, wenn ich beim Steuerberater saß, so, ja, hier, Robert, sind deine Schulnoten, ne? Und es war ein gutes Jahr oder ein schlechtes Jahr. Sondern er meinte halt, Profit ist etwas, was jeden Tag bei jeder Transaktion passiert und es ist eine Routine, wenn du es richtig machst. Und ich so, okay, bin weit weg davon, ne? und meinte halt, wie beim Abnehmen irgendwie, umso kleiner der Teller ist, desto weniger isst man. Und wirklich der Ansatz, dass man nur ein operatives Konto hat, wo man alle seine Kosten sozusagen von bezahlt, dass man aber immer, wenn man Geldeingang hat, bestenfalls wirklich den Anteil vom Profit beiseite packt. Na, ja. So banal sich das anhört. Aber wenn man das wirklich rigoros durchzieht und nicht von Anfang an übertreibt, das hat er halt auch gesagt, viele Leute starten dann irgendwie gleich mit 50%, merken dann, dass sie ihre Rechnung nicht mehr bezahlen können, gehen dann wieder ans Konto, wo der Gewinn liegt, ne, und schon bröckelt das ganze System, dass man wirklich auch teilweise mit 10-20% starten sollte, ne, merkt, dass sich nichts ändert, ne, aber dass man wirklich der Kopf so anfängt, ja, plötzlich nicht irgendwie auf die wildesten Ideen zu kommen, was man jetzt alles machen könnte, ne.
Ja, richtig, ne, und dann auch gewisse Budgets sich dadurch eben ermöglicht, erstmal anzuhäufen, so, ne, dass du da, dass du da halt weiter investieren kannst und zugleich halt am Jahresende diese oder am Quartalsende, ne, wie es ja im Buch heißt, dann halt auch diese Gewinne, wo du aktiv drauf zugreifen kannst und auch sollst, um dir auch was zu gönnen, um spezielle Dinge einfach für dich umzusetzen. Ist halt geil. Welche Vorteile, außer dass natürlich mehr Gewinn übrig bleibt, welche Vorteile hast du bei dir noch bemerkt, so vom...
Ja, ich glaube, es ist Ruhe am Ende, ne? Also ich habe schon die Beobachtung, dass umso mehr Geld an Rücklagen sozusagen da liegt, umso ruhiger schläft man nachts irgendwie. Ich glaube, jeder hat das auch mal gehört, dass man, keine Ahnung, 6 bis 12 Monate ohne Problem auf dem Konto liegen haben sollte, ne? Ja. Die Jahre gibt es und manche Jahre sehen nicht so aus. Ich habe aber das Gefühl, dass ich lange nicht mehr darauf irgendwie optimiert habe, so auf finanzielle Reichweite. Aber ich glaube, dass gerade in diesen Zeiten, wo irgendwie man immer dachte, dass das letzte Jahr das Schlimmste war, ne? Dass das wichtiger denn je ist. Und ich glaube, das ist auch so, im Englischen heißt es so cool, common sense is not common practice. Ne? Mhm. Ich glaube, jeder Gründer hat diese Sachen schon mal gehört. Ich glaube, wenn du bei den meisten aufs Konto guckst, ne, sieht das eher nicht danach aus. Ne? Ja. Und insofern würde ich auch jedem empfehlen, dieses Buch unbedingt. Ja, Pflichtlektüre eigentlich.
Ne? Ja, definitiv, absolut. Also ich bin vor 3 Jahren auf dieses Profit First gestoßen. Bei mir ist dann auch schon mal so ein Jahr liege geblieben. Ja, also wie bei dir ähnlich. Und ich habe es dann tatsächlich bei uns so umgesetzt, ne, weil ich gesagt habe, okay, wir bieten ja letztendlich genau das für unsere Kunden an und das ist ja bei uns wieder so ein Thema, wie können wir denn aktiv auch unsere Leute helfen, weil wir halt überall sehen, es werden zwar hohe Gewinne gemacht, aber das Geld ist einfach nicht mehr auf dem Konto. Ne? Das heißt, irgendwo fließt es ja ab, aber wo? Und ich glaube, das ist halt der entscheidende Vorteil, dass du dann durch Profit First letztendlich hast, du hast deine Töpfe und du siehst ganz genau, was wohin fließt und das gibt dir auch, allein dieses Bewusstsein, glaube ich, ist so viel wert, was du dadurch als Unternehmer auch gewinnst. Fuck, wo ist mein Geld eigentlich jetzt hin? Na, so.
Da gibt's keine. Ich glaube auch, dass man da so einen gigantischen Hebel hat, irgendwie seinen Gewinn zu steigern. Und es ist cool, dass ihr das in euren Service auch eingebaut habt. Weil ich habe das Gefühl, sonst ist immer sehr auf Finanzen gerade so sehen, was funktioniert und was funktioniert nicht, ne, so Retro-Perspektive. Ja. Aber ich habe das Gefühl, es gibt ja keine gigantischen buchhalterischen Tricks oder so mehr, ne, dass gerade sowas halt einen Unterschied macht und vielleicht auch Kostenstrukturen durchzugehen. Und was ich zum Beispiel in dem Buch auch spannend fand, auch gerade so Profit nach Unternehmensgröße, ne, so sollte deine Marge von 0 bis 100.000 aussehen, von 100.000 bis 250. Ja. Auch so gängige Fehler, dass man sich ab einer, keine Ahnung, 500.000 mal als Gründer häufig schon viel zu schnell rauszieht, ne, und einfach Leute hinsetzt, die versuchen, einen zu ersetzen. Aber das auch meinte, bis über 1 Million bist du 70% halt Fachkraft in deinem Unternehmen und vielleicht 30% schulst du deine 2 Mitarbeiter und baust Systeme auf, aber du bist immer noch der beste Mitarbeiter, ne? Und ich war auch so, oh, ja, in die Falle bin ich auch getappt.
Ja, tatsächlich gibt's da sehr, sehr viele Punkte, die natürlich, auch bei mir, ne, ich bin ja davon auch nicht befreit. Sehr viel bewirkt.
Gehört dazu, ne?
Ja. Ja, richtig cool, auf jeden Fall. Wie hast du es bei dir umgesetzt? Bist du da in einem Prozess drin? Hast du es einmal für dich angelegt? Hast dir Hilfe dabei geholt? Wie machst du es bei dir?
Ja, das Gute war, wir hatten schon irgendwie so 3 Konten sowieso, ne? Frag mich nicht, wie die historisch irgendwie gewachsen sind. Dann habe ich diese Logik übernommen, dass wir einfach 2 Termine pro Monat haben, ne? Dass ich da sozusagen gucke, was hatten wir an Geldeingang, das dann auf das Profitkonto irgendwie lege. Macht das noch relativ simpel, dass wirklich alle operativen Kosten und auch Gehälter sozusagen über das eine Konto laufen, ne? Ja. Und ich alles erstmal nur auf dieses Gewinnkonto schiebe, was sozusagen im Rahmen der Marge ist. Und ich habe Gefühl, das macht schon irgendwie einen Riesenunterschied, ne? Weil das ein cooles Gefühl ist, dass man wirklich Monat für Monat sieht, dass das andere Konto irgendwie wächst. ich auch darauf geachtet habe, dass nicht irgendwie so dieser gängige Fehler entsteht, dass man zu schnell zu viel irgendwie rüberschiebt und dann wieder an das Geld rangeht, was man eigentlich als Profit geplant hat. Und das ist auch ein cooler Punkt von seiner Seite, ne? Also wenn man sich seine Marge rausnimmt, die man irgendwie haben will, die auch realistisch ist und dann am Ende zu wenig Geld auf deinem Konto ist, dann passt halt irgendwas in deine Kostenstruktur nicht, ne? Dann kannst du dir einfach das, was du heute aufgebaut hast, nicht leisten, ne? Und dann musst du halt mal über die Konsequenzen sozusagen nachdenken. Ich glaube aber, und das löst halt auch cool auf, dass viele Leute versuchen, mehr Gewinn zu bekommen durch einfach mehr Umsatz, ne? Und das ist halt ein absoluter Trugschluss, ne?
Das ist die
Falle. Wirklich, damit startet das Buch so gefühlt, ne? Und ich dachte mir so, das könnte ich wirklich jedem Gründer rüberschicken und jeder würde sagen, ja, ich brauche einfach nur mehr Umsatz und dann wird mehr Gewinn übrig bleiben. Und das ist halt richtig, wirklich ein absoluter Trugschluss, ne?
Ja, jetzt schließe ich mal noch 10 Kunden, aber gleich
genau.
steigt ja nicht deine Marge, ne? Weil die Kosten ja auch mitsteigen und das, ne, dieses Bewusstsein so lange, das ist, glaube ich, ein absoluter Gamechanger.
Ja.
Also für alle, die jetzt dieses System auch interessant finden, ne? Profit First von Mike Michalowicz, ne, heißt er?
Ja.
Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ja, Robert, ich würde jetzt einfach abschließend dich vielleicht nochmal zu Wort kommen lassen. Und zwar, hast du von deiner Seite aus jetzt noch, vielleicht, wie nennt man das immer so schön, Nuggets, die du raushauen willst, wo Zuschauer und Zuhörer da einfach nochmal profitieren können von deinem LinkedIn-Wissen oder Unternehmerwissen, ganz wie du willst. Was würdest du da draußen den Menschen empfehlen?
Also erstens glaube ich, sich überhaupt da anzumelden bei LinkedIn. Was wirklich so der kleinste, minimalste Test ist, den man wirklich machen kann, ist einfach mal die Suche auf LinkedIn anzuschmeißen und wirklich regional zu suchen. Das war für mich wirklich dieser Schlüsselmoment, dass man wirklich mal sagt, hey, wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Wie nennt sich mein Ansprechpartner? Was weiß ich, ist der Personalleiter oder so, mit dem ich zusammenarbeiten will, oder der Marketingleiter oder Logistikleiter, oder will ich einen Geschäftsführer ran? Und dann gibt man das einfach mal in seiner Region ein, na, und guckt, was dabei rauskommt. Weil zum Beispiel in manchen Branchen passiert auch relativ wenig, wenn man jetzt, was weiß ich, mit Restaurants oder Hotels zusammenarbeitet oder mit irgendwie lokalen Geschäften, dann wird es ein bisschen schwierig. Aber wirklich viele Branchen sind dort unterwegs. Und dass man ab dann bestenfalls, keine Ahnung, gerne in meinen YouTube-Kanal rüberspringt. Wir haben so einen kleinen LinkedIn-Mini-Kurs, habe ich da angelegt, so eine Playlist, wo wirklich alle Basics drin sind, von wie man sein Profil optimieren kann, was man beim Content irgendwie beachten muss, über 100 Tipps, die man unbedingt umsetzen sollte. Und dass man dann so seine ersten Gehversuche macht und dann vielleicht ein Gefühl dafür bekommt, ob das die richtige Plattform sein könnte oder nicht. Wenn man im B2B-Bereich unterwegs ist, ja, aus meiner Sicht unverzichtbar in diesem Jahr damit irgendwie zu starten.
Ja. Sehr geil. Okay, Robert. Also wir werden auch auf jeden Fall deine Kanäle, ne, unter dem Video, unter dem Podcast verlinken. Somit könnt ihr auch direkt auf Robert Heinecke da eintauchen in seine LinkedIn-Welt. Absolute Empfehlung auch von meiner Seite, definitiv.
Vielen Dank dir.
Super, super sympathischer Typ. Ja, Interview, Robert. Genau. Ich glaube, wir haben alles gesagt. Hast du denn abschließend noch irgendwie, was du raushauen möchtest oder ähnliches?
Also ich kann nur betonen, ist cool, welchen Service du sozusagen anbietest. Ich habe das Gefühl, jeder sollte das sozusagen haben. Ich glaube, ich habe das viel zu lange vernachlässigt und ich glaube, der Startschuss, und deshalb ist auch die Empfehlung von dir cool, wirklich Profit First sich mal durchzulesen, weil ich habe das Gefühl, man kann viel rudern, man kann viel verkaufen, man kann viel vermarkten, aber ultimativ ist man wirklich, glaube ich, in dem Spiel, dass es nur darum geht, wie viel übrig bleibt. Und ich glaube auch, dass mit dem, was du tust, darauf zu gucken, na, dass am Ende genug übrig bleibt, ist ein cooler Service, der bitter nötig ist da draußen. Ja, insofern coole Arbeit.
Sehr gut, danke dir, Robert. Ja, also Robert Heinecke, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute, dass du hier zu Gast warst und ja, wir dieses geile Interview mit so viel Mehrwert für die Unternehmer da draußen geführt haben. Freut mich also super, super.
Vielen Dank dir.
Jo, gerne.